Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe endlich Guangzhou nach 2,5 Monaten mal verlassen, bin über die Stadtgrenzen hinausgekommen und habe mich aufgemacht, China ein bisschen zu erkunden. Und dass ich so inaktiv war, was das Reisen angeht, in den letzten Wochen und Monaten, lag eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch einfach ein bisschen daran, dass ich natürlich schon von China sehr, sehr viel gesehen habe, viele Ecken, und jetzt auch nicht diesen extremen Druck habe wie andere Leute, die jetzt hier zum ersten Mal nach China kommen und natürlich dann besonders viel sehen wollen. Und bei mir war es jetzt wirklich so, ich hatte sehr viel hier zu tun und habe natürlich dann auch einfach Guangzhou, ja, wie ich auch schon berichtet habe, sozusagen exploriert, aber es wurde natürlich jetzt auch mal Zeit und ich finde die Reisebranche allgemein auch aus Investmentsicht nach wie vor super spannend. Bin ja auch investiert in verschiedene Werte. Trip.com zum Beispiel kennt ihr, das ist ein großer Anbieter, die auch einen internationalen Ableger haben, wo auch zum Beispiel Skyscanner, also die Suchmaschine drunter fällt, und bin auch hier in den lokalen Betreiber von den Hotelketten in China investiert. Auch das finde ich eine ganz, ganz spannende Branche. Man sieht, wie die Chinesen sich so verhalten. In eine Branche würde ich allerdings, was Tourismus angeht oder sagen wir mal insgesamt auch Verkehr, nicht investieren. Das sind die Airlines. Das ist ein Geschäft, wo es relativ wenig Geld zu verdienen gibt. Aber auch da jetzt in China eindeutige Besserungen. Und zwar hat China Southern Airlines, die sitzen hier direkt in Guangzhou, das ist eine der drei großen Fluggesellschaften in China, die sozusagen, ja, das gerade auch internationale Geschäft dominieren. Es gibt Air China, die sitzen in Peking, es gibt China Eastern, die sitzen in Shanghai und eben China Southern hier, und die haben jetzt endlich mal wieder einen Gewinn ausgewiesen. Und man muss sagen, die ganzen Airlines in China, also die großen Flagship Carriers, wie man sie auch nennt, waren jetzt jahrelang komplett defizitär, und jetzt hat man endlich mal wieder immerhin einen Gewinn von gut 100 Millionen US-Dollar ausgewiesen. Im letzten Jahr waren es noch 260 Millionen Verlust im selben Quartal. Also wir sehen ja, dass so langsam da auch Besserung eintritt. Und wenn man sich mal so diese Daten anschaut, die Reiselevels, dann ist es so, dass man momentan sagt, dass die Inlandsreisen momentan ungefähr 14% über dem Niveau von 2019 liegen. Also man hat sich im Vergleich zu Covid nicht nur erholt, sondern liegt auch drüber. Aber der internationale Verkehr, und da leiden natürlich jetzt vor allem auch diese großen Airlines weiter drunter, der hat sich nur auf circa 80% des Vorniveaus erholt. Da werden wir sicherlich auch rankommen, aber das wird noch ein bisschen dauern. Und ja, wir haben ja einfach einen brutalen Margendruck. Auch insgesamt muss man sagen, dass das ganze Reisen hier, also Hotels, Flüge und so weiter, eben auch relativ günstig momentan. Das heißt, die stehen nicht nur im Wettbewerb, sondern die müssen auch, um die Leute überhaupt sonst zum Reisen zu bewegen, auch günstigere Preise anbieten. Und das heißt natürlich, selbst wenn das Volumen liegt jetzt über dem Covid, Vor-Covid-Niveau, aber wir sind eben bei den Preisen nicht so. Sie geben nicht das weiter, was sie eigentlich müssten. Sie müssten normalerweise höhere Preise aufrufen und da haben sie eben Probleme. Aber gerade für die Airlines gibt es eigentlich eine ganz große Konkurrenz, und das sind nicht die Airlines nur untereinander, sondern das ist das Zugsystem. Das sind die Züge hier in China, und genau das habe ich auch bemüht, als ich mich jetzt aufgemacht habe. Ich bin nämlich nach Xiamen gefahren, und das ist so eine typische Strecke, wo man sich die Frage stellt, fliege ich oder fahre ich mit dem Zug? In China ist es wirklich so, dass man ganz oft im Prinzip beides machen kann. Meistens ist dann eigentlich der Zug, wenn man jetzt nicht zu weit fährt oder fliegt, die bessere Alternative, weil es eben ein bisschen komfortabler ist. Ja, ich habe eben nicht diese Check-in-Prozedur und musste irgendwie 2 Stunden früher da sein. Und Zugfahren hier in China ist wirklich sehr, sehr komfortabel. Macht wirklich Spaß, ja. Also wenn man da die Chance hat, sollte man das auf jeden Fall nutzen. Und die Züge werden auch tatsächlich immer schneller. Gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber insgesamt ist auch einfach Wahnsinn, wie gut das ausgebaut ist. Und trotzdem ist es so, man sollte hier wirklich rechtzeitig teilweise Tickets kaufen. Ich habe auch gemerkt, jetzt zum Beispiel, als ich nach Xiamen gefahren bin, also Xiamen liegt direkt an der Ostküste gegenüber von Taiwan in Fujian, einer der größeren Städte dort. Und da war es jetzt so, dass ich zum Beispiel schon keine direkten Tickets mehr bekommen habe, musste dann in Shenzhen umsteigen, weil ich eben ein bisschen spät dran war. Aber zu dem ganzen System hier, muss man sagen, ist natürlich gigantisch groß. Momentan sagt man, dass das ganze Streckennetz in China ungefähr 160.000 Kilometer lang ist. Und damit ist man, was das gesamte Eisenbahnnetz angeht, übrigens nicht die Nummer eins der Welt, das ist nämlich die USA. In den USA ist es natürlich nochmal historisch ganz anders und da liegt es aber eher daran, dass dort der Güterverkehr zu einem ganz wesentlichen Teil auch über die Schiene abgewickelt wird und deshalb dort ja China nur auf Platz 2 kommt. Danach kommt, so sehe ich das hier in der Statistik, Russland, Indien, Kanada, Deutschland. Ja, aber ich fahre ja nicht mit dem Güterverkehr, ich bin ja keine Fracht, sondern ich bin Person. Und da schaue ich natürlich auf ein anderes Netzwerk und zwar auf das Hochgeschwindigkeitsnetz. Und da ist China weltweit führend und zwar mit ziemlich großem Abstand. 2023, letztes Jahr, hat man da alleine 45.000 Kilometer an Netz gehabt und damit ist mal klar die Nummer eins. Ich habe jetzt hier keine aktuelle Statistik von den anderen, aber eine, also alle Statistiken, die ich jetzt gerade in der Kompetenz von Statista, aber eine aus dem Jahr 2020. Damals hatte China 35.000 Kilometer, also auch allein nochmal die Zahl. Ne? Also wir haben jetzt in diesen 3 Jahren nochmal 10.000 Kilometer draufgelegt und China baut weiter, ja, die sind nicht fertig. Und da ist tatsächlich Spanien auf Platz 2 mit ca. 3.300 Kilometern. Dann kommt Japan mit 3.000, Frankreich mit 2.700 und Deutschland mit 1.600. Das ist sehr, sehr wenig in Deutschland. Ich hätte gedacht, dass Deutschland da weiter vorne ist. Aber wahrscheinlich ist eben vieles kein Hochgeschwindigkeitsnetz bei uns, sondern lokale Züge oder auch IC zählt wahrscheinlich auch nur bedingt drunter. Also, es ist sehr, sehr komfortabel und heutzutage ist es auch so, wenn du buchst, das hat damals eingesetzt, als ich hier das letzte Mal da war, 2019, da ist es so, wenn du jetzt buchst, egal über was, ich kann jetzt über trip.com zum Beispiel auch einen Zug buchen, ja, kann aber auch über WeChat buchen, ist völlig egal, dann gibst du deine Ausweisnummer ein. Und das war's. Du brauchst kein Ticket mehr. Das ist sehr, sehr komfortabel. Du fährst dann an die Zugstation und du brauchst auf jeden Fall einen Reisepass. Also das ist hier ein Muss. Ohne wirst du nicht weit kommen. Aber das reicht dann auch. Und dann kannst du da einchecken an so einem Scanner. Brauchst nichts mehr ausdrucken und ist alles automatisch sozusagen hinterlegt. Und wenn man hier mal an so eine Zugstation fährt, die ist natürlich hochmodern. Also das sieht aus wie im Flughafen. Und ist trotzdem, obwohl es wirklich auch wieder Menschenmassen waren, ist sehr, sehr gut natürlich organisiert. Funktioniert alles ein bisschen anders. Auch die Zugstationen sind natürlich nicht so integraler Bestandteil des Lebens. Also bei uns sind ja Zugstationen meistens im Stadtzentrum und bilden auch so ein bisschen so einen Mittelpunkt. Das ist auch, wenn man sich irgendwie, manche Leute treffen sich ja dort sogar. Also das ist irgendwie was ganz anderes. Und hier ist es wirklich rein Infrastruktur, also es ist rein funktional. Ja, du gehst da aus keinem anderen Grund hin. Und dann ist es eben so, dass du meistens in der großen Halle wartest und dann kurz vorher kommt dann nochmal der Check-in und dann gehst du runter auf dein Gleis. Ja, und dann geht's dann los. Ich muss allerdings auch sagen, fairerweise, also für mich ist es sehr, sehr angenehm, aber es ist nicht ganz so einfach in China, wenn du kein Chinesisch kannst. Das muss man fairerweise sagen. Also das Buchen, das ist einfach, weil das könnt ihr auch in Englisch und so weiter machen. Auch an der Zugstation erstmal würde ich sagen, ist okay. Aber mir ist wirklich aufgefallen, ich achte natürlich auf solche Sachen auch, dass es ja zum Beispiel Anzeigetafeln gibt, die nur auf Chinesisch eigentlich sind oder nur ab und zu mal wechseln ins Englische, also diese sozusagen Pinyin, diese Lautschrift. Also es ist schon sehr viel in Chinesisch, muss ich fairerweise sagen. Und bei mir war es sogar so, ich musste ja dann auch umsteigen und die Gleise waren dann gar nicht bekannt, sondern du musst wirklich auf die Tafel schauen. Hatte relativ wenig Zeit und dachte, also fairerweise, ja, wenn du hier als Ausländer kommst und eben kein Chinesisch kannst, dann musst du schon dich ein bisschen durchbeißen und gucken, dass du da zurechtkommst. Es ist nicht unbedingt so freundlich gemacht, muss man sagen, ja. Weil vor allem auch das Personal dort kann halt teilweise kein Englisch, ja. Also wenn du dann runterkommst und nochmal fragst, wo ist jetzt mein Wagen und so weiter. Das muss man sagen, da macht man es jetzt nicht unbedingt einfach, ja. Aber ja, das wird dann natürlich wieder aufgefangen durch andere Vorteile. Die Züge sind brutal pünktlich und das ist natürlich was Schönes, mit dem man auch planen kann. Aber auch da muss man sagen, die Züge selbst sind dann gar nicht so extrem komfortabel. Ich glaube, da ist wahrscheinlich Japan sogar besser teilweise. Oder ich meine, wenn ich mal ganz ehrlich bin, finde ich auch die ICEs in Deutschland rein vom Komfort relativ gut, bin ich ganz ehrlich. Wir schimpfen immer. Und das Problem ist halt, diese Verspätung in Deutschland überdeckt halt alles, ja, und nervt halt unfassbar. Aber an sich sind die Züge in Deutschland, aus meiner Sicht, sind relativ, wie soll ich sagen, sind relativ sauber, modern. Das Internet ist in Ordnung. In China übrigens habe ich teilweise gar kein Wi-Fi, weil jeder halt mittlerweile sein Handy benutzt, weil ich halt hier mit sehr, sehr schnellem Internet, 5G und so weiter unterwegs bin. Also man unterschätzt auch manchmal, man denkt so, alles ist hier super, super top, super modern und so weiter. Und die Züge sind sehr, sehr komfortabel. Du hast sehr, sehr viel Platz zum Beispiel. Die sind auch größer als bei uns. Aber sind jetzt nicht so super neu oder so teilweise, ja. Also man, ich glaube, es ist ganz oft so, dass man in China an vielen Stellen unterschätzt komplett, aber an anderen Stellen wieder überschätzt. Und die Züge sind ein relativ gutes Beispiel. Ich muss sagen, ja, war auch überrascht, dass die Züge doch immer so voll sind. Aber das sind teilweise auch Gruppen. Ich bin mal so eine Art Abteil gelaufen und dann sitzt da komplett in Uniform, also Uniform jetzt nicht irgendwie Armee, sondern irgendwelche Company-Firmen-Outfits, sitzt halt mal so eine ganze Gruppe, hat so ein Abteil da mehr oder weniger geblockt. Also es ist schon interessant. Das, da muss man auf jeden Fall sagen, sieht man auch, dass das Land sehr, sehr mobil ist und wieder ja, bewegungsfreudig. Ja, und ja, vielleicht noch das abschließende Wort zu dem ganzen Zugfahren. Also ich muss auch sagen, ich bin schon seit Kindheit so ein kleiner, was heißt, Eisenbahn-Fan. Also ich habe jetzt keine Modelleisenbahn gehabt, konnte ich mir nicht leisten. Aber jemand, der sich unglaublich für Züge begeistern kann. Also ich bin auch immer gerne Zug gefahren, Langstrecke, wenn es irgendwie möglich war. War enttäuscht, wenn wir im Auto gefahren sind. Und ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie für Züge, es hat irgendwas für mich. Also es ist kein Fetisch oder so, aber irgendwie finde ich, die haben was Faszinierendes. Gerade diese High-Speed-Trails, wenn man sich mal anschaut, das sind schon schnittige Geschosse. Und das ist auch interessant, da ist China halt wirklich brutal. Also ich habe hier eine ganz interessante Statistik, die sozusagen maximale Geschwindigkeit, die operativ eingesetzt wird. Also der Rekord, der Geschwindigkeitsrekord, der wird vom TGV gehalten, wenn diese Statistik ja noch aktuell ist, ja, mit 575 km/h. So. Aber auf Platz 2 kommen dann im Prinzip ja die Koreaner, die Chinesen mit so 420. Das sind aber wirklich schon Tests gewesen. Aber interessant ist die maximale operative Geschwindigkeit. Und da ist China mit 350 km/h vorne. Und das ist dieser Zug zwischen Shanghai und Peking. Ja, das ist eine Strecke, dieses, was sind denn das? Das sind, ich glaube, so um die 1000 Kilometer, gut 1200. Habe ich jetzt nicht genau nachgeschaut, aber ungefähr so. Und der Zug fährt die halt einfach mal in 3 oder 4 Stunden. Das ist eigentlich eine klassische Fliegerstrecke gewesen. Und der Zug fährt halt wirklich, der fährt diese 350 fast durchgehend. Also der, ich glaube, es gibt sogar eine Strecke, wo der gar nicht hält und auch ansonsten, das ist halt Wahnsinn, ja. Und das wird sich jetzt teilweise nochmal erhöhen, weil man zum Beispiel diese Maglev, die Transrapide, da gibt es ja bisher nur im Prinzip einen in Shanghai, der den Flughafen verbindet, die fahren ja so um die 400, ja, km/h und das wird jetzt im großen Stile ausgerollt werden. Und da wird man dann wahrscheinlich so Geschwindigkeiten von, also jenseits der 400, wir reden wahrscheinlich so von 600 km/h abrufen. Das ist nochmal ein ganz, ganz spannendes Feld, was, glaube ich, nochmal im Ganzen hier wirklich den i-Tüpfelchen gibt. Und das irgendwann wird man wahrscheinlich sogar in Hyperloop mal packen. Wobei ich glaube, ich weiß nicht, ob das für Langstrecken realisierbar ist. Das ist natürlich sehr, sehr kostspielig auch. Aber für Kurzstrecken definitiv. Also so hier gerade im Perlflussdelta von, sagen wir, Guangzhou nach Shenzhen oder so. Da wird man dann wahrscheinlich mit Geschwindigkeiten, die fast vierstellig sind, unterwegs sein. Das wird kommen. Also da ist das Transrapid-Thema ist eine riesen Sache. Ich finde das super spannend. Ist ja eigentlich deutsche Technologie. Verdient fast eine eigene Episode, warum das eigentlich auch die Chinesen jetzt am Ende haben, weil es ist nicht geklaut. Also das kann man schon mal sagen, sondern auch wieder so ein bisschen ja unsere eigene Lethargie. Und was, wo China Gas gibt, also sowohl beim Ausbau der Strecke, das wird weiterkommen, gerade die weniger entwickelten Regionen. Ist ein Zuschussgeschäft übrigens, ja. Also da verdienen die nicht so viel, machen teilweise Minus, gerade irgendwelchen, wenn du über Tibet oder so sprichst, oder Xinjiang, dass sie das erschließen wollen, dass die Züge dort sind eigentlich viel zu leer, aber man macht es halt, um die zu entwickeln. Und das andere ist halt, dass man sozusagen auf das nächste Niveau geht und eigentlich damit sozusagen die Infrastruktur zum einen verbessert, aber auch letztendlich ist natürlich auch eine geringere Belastung der Umwelt, als jetzt zum Beispiel Fliegerstrecken auszubauen, weil natürlich die Belastung von solchen Zügen vergleichsweise gering ist. Also ganz, ganz spannend. Ich freue mich schon, wenn ich da mit den zukünftigen Mitteln unterwegs bin. Ja, und ich bin auch jemand, der eigentlich stundenlang, wie gesagt, Zug fahren kann und einfach so aus dem Fenster schaut. Also früher habe ich das wirklich auch gemacht. Ich konnte dann einfach rausschauen und habe mich selbst gefragt, warum machst du das eigentlich? Ist doch langweilig, aber scheinbar nicht. Jetzt ist leider manchmal so, dass ich, wenn ich eben im Zug bin, also gilt übrigens auch für Deutschland, Deutschland ist ja auch super schön, wenn man da Zug fährt, leider immer arbeiten muss und jetzt entweder dann den Modus habe, dass ich sage, okay, ich arbeite jetzt 2 Stunden konzentriert und die anderen 2 Stunden schaue ich aus dem Fenster. Oder man versucht so ein bisschen zu arbeiten und schaut nebenbei so raus. Aber ich habe meine Augen noch nicht so trainiert, obwohl die sehr groß sind, dass ein Auge auf den Bildschirm schaut, ein Auge rausschaut. Aber versucht es schon noch ein bisschen zu genießen, weil es einfach, einfach immer wieder eine tolle Erfahrung ist. Und natürlich, man trifft dann auch noch interessante Leute meistens. Ja, ich war jetzt unterwegs, bin 2 Städte besucht. Das eine war Xiamen, das andere Zhaozhou. Und da gehe ich jetzt mal ganz kurz drauf ein. Das waren nämlich auch unterschiedliche Intentionen. Xiamen habe ich ganz kurz erwähnt, ist direkt gegenüber von Taiwan, eine Stadt in Fujian, die sehr, sehr angenehm ist, sehr militärisch an. Wenn man dort ist und in Taiwan war, dann kommt man nicht drum herum zu sagen, wow, es ist sehr, sehr ähnlich zu Taiwan. Ja, also wenn die Leute manchmal so fragen, was ist der Unterschied, da merkst du durch einmal von der Kultur, teilweise sprechen die auch dieselbe Sprache, den Minyanhua, Hokkien, und auch von der Kultur, vom Essen her, merkt man natürlich, dass es nicht so weit weg ist und wirkt auch natürlich durch das Maritime. Sehr, sehr angenehm und dort habe ich Bertolt Kuhn besucht. Wer Bertolt Kuhn nicht kennt, das ist ein unter anderem Buchautor, ein Speaker, Privatdozent, der hier in China wohnt mit seiner Familie. Und der mich kontaktiert hat und gesagt hat, hey, wir müssten uns unbedingt mal austauschen, weil wir uns beide mit China beschäftigen. Er ist sicherlich ein bisschen mehr noch in politischen Themen drin und versucht auch wirklich die Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland zu verbessern, hält viele Vorträge. Und wir sind aber beide zum Beispiel an dem Thema Investment interessiert und haben uns da natürlich ausgetauscht. Wäre sehr, sehr interessant. Seine Frau kam auch noch dazu, die auch viele Kenntnisse hat natürlich als die Chinesin, hat sie natürlich noch ein bisschen mehr Hintergrund und auch selbst in einer ganz, ganz interessanten Branche mit drin. Und muss sagen, es war sehr, sehr inspirierend. Man überlegt dann immer, was kann ich jetzt aus so einem Gespräch eigentlich hier in so einem Podcast mitnehmen, weil vieles waren eben einfach nur so Diskussionen, wenn wir uns unterhalten haben und auch natürlich Dinge, die man nicht alle so raushauen kann hier einfach so. Aber ich denke, für euch ganz interessant ist zum einen, dass er auch wirklich jemand ist, der langfristig in China investiert und der auch viele Dinge sehr, sehr früh gesehen hat. Beispielsweise die E-Mobilität, auch vor mir zugeben, der hat sich damit beschäftigt, zum Zeitpunkt, wo ich gerade angefangen habe, so ungefähr überhaupt mich mal mit Wirtschaft zu beschäftigen. Also Firmen wie BYD, die existieren ja nicht erst seit gestern oder vor 5 Jahren, sondern vieles war eben schon gerade auch bei den Batterien vor vielen Jahren absehbar, wenn man da dran ist. Ja, das hat man natürlich in Deutschland oder so oder woanders nicht so mitbekommen, weil man hier vor Ort ist oder sich mit China tiefgehend beschäftigt, da hat man sowas natürlich gesehen. Und wer ja vor, ich sag mal, 10, 20 Jahren halt eingestiegen ist, wie auch zum Beispiel Warren Buffett, der hat natürlich dort langfristig sehr, sehr attraktiv investieren können. Ich glaube, das, was auch Leute heute verkennen, die schauen momentan auf den chinesischen Markt, sehen die Underperformance gegenüber anderen Märkten, Indizes und haben mit wenig Geduld natürlich dann so ein bisschen die Problematik, dass sie sagen, hey, wieso bin ich überhaupt hier noch drin? Ja. Aber interessant ist, dass man da, wenn man langfristig schaut, wenn man natürlich auch sich ein bisschen auskennt und das auch sieht, ja, viele Dinge sind ja absehbar, das sind ja keine Zufälle. Natürlich gibt es auch bei BYD, das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt gewesen, dass die jetzt so stark sind. Das hätten viele auch so nicht erwartet. Ja, ich glaube, Warren Buffett selbst auch nicht. Das hat ja nicht so viel jetzt verkauft. Aber ja, das ist natürlich schon interessant, wenn man so jemanden trifft, der hier schon länger dabei ist und der auch einem erzählt, wie sich Dinge hier positiv entwickelt haben, wie zum Beispiel die Umweltbelastung. Das sagt, vor 20 Jahren hattest du überall hier relativ schlechte Luft. Ja, das hat sich einfach komplett geändert. Und natürlich waren auch dann Investments in solche Bereiche interessant. Witzig ist, dass seine Frau hat eigentlich genau das Gegenteil so ein bisschen gesagt. Sie hat gesagt, also in China kurzfristig kannst du viel Geld verdienen, aber langfristig eher nicht. Damit hat sie, glaube ich, so ein bisschen gemeint, naja, dass natürlich schon China vor gewissen Herausforderungen steht, ökonomisch, aber auch wahrscheinlich, dass der Aktienmarkt eben nicht so sicher, also als Ganzes steigt. Und da ist natürlich was dran. Ja, wir sehen, dass wir in China eine sehr geringe Korrelation haben zwischen dem Aktienmarkt, also sagen wir mal der Marktwertentwicklung und der Wirtschaft verglichen mit anderen Ländern. Also in den USA ist es so, wenn die Wirtschaft brummt, wird auch der Aktienmarkt brummen. Es ist oft ein bisschen verschoben. Ja, also du hast letztendlich nicht immer eine parallele, zeitlich genau eine Konkurrenz. Ja, aber es ist schon so, dass die sich im Prinzip dann immer gegenseitig natürlich beeinflussen und meistens das dann vorwegnehmen. Also wenn ich jetzt eine stärkere Phase wieder habe, dann wird es meist an der Börse vorweggenommen. Du kannst es schon so ein bisschen auf jeden Fall messen, dass da eine starke Korrelation ist. In China ist es nicht so. Das sehen wir am Gesamtmarkt, dass jetzt im Prinzip zum Beispiel die großen Indizes in den letzten 10, 20 Jahren quasi teilweise bei Null sind oder keine positiven Renditen gemacht haben. Hättest du nur den ETF jetzt drauf gekauft. Aber Chinas Wirtschaft ist natürlich jedes Jahr um mindestens 5%, früher sogar noch mehr, gewachsen. Und das ist einfach nicht reflektiert. In Einzelwerten schon, aber nicht am Gesamtmarkt. Und das, glaube ich, so ein bisschen, was sie eben gemeint hat, sagt aber kurzfristig, also durch Wahnsinnschancen, sehe ich persönlich natürlich auch ein bisschen anders, weil ich schon glaube, dass man eben mit den richtigen Deal langfristig doch sehr, sehr erfolgreich sein kann. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr inspirierend. Wir haben auch gesagt, das nächste Mal müssen wir vielleicht da selbst noch ein bisschen Content aufnehmen, vielleicht einen Podcast machen. Er beschäftigt sich auch sehr viel mit dem Thema ESG. Also das ist was, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, was aber interessant ist. Und ja, wir haben uns einfach nur ausgetauscht bei einem Kaffee, haben dann noch das Leben ein bisschen genossen am Strand. Das ist auch einer der wenigen Orte, wo man wirklich mal ins Meer hüpfen kann, wo man wirklich auch einen guten Strand hat in China. China ist kein Strandland, ja, also ist einfach nicht, könnt ihr nicht mit Südostasien vergleichen, obwohl es ja hier warm genug ist, aber es ist einfach, dafür ist es jetzt nicht wirklich, es ist kein Badeparadies. Aber Xiamen ist schon, ja, sehr, sehr lebenswert. Also ich war schon mal in Xiamen, deswegen habe ich es auch kurz gehalten an dem Tag, ich war wirklich nur zum Besuch da, zum, jetzt sagen, Sonnentanken und bin dann weiter nach Zhaozhou noch am selben Abend, weil ich einfach momentan, ja, zeitlich recht begrenzt bin und wenn man dann schon mal irgendwo war, in Xiamen habe ich schon mal ein langes Wochenende verbracht. Sehr, sehr toll. Auch so ein bisschen ein kleiner Geheimtipp, wo die meisten nicht hinkommen werden. Ja, bin ich dann am selben Abend noch weiter nach Zhaozhou. Und Zhaozhou, wenn ihr jetzt sagt, das klingt doch genau wie Guangzhou, wo ich wohne, oder wie Hangzhou, wo Alibaba ist. Nee, Zhaozhou ist nochmal ein anderer Ort und wird fast niemand kennen. Und das auch zu Recht. Selbst hier kennt von den Ausländern, die hier in bei mir in Guangzhou leben, kennt fast niemand Zhaozhou. Aber es ist eine unfassbar interessante Stadt, vor allem für mich. Und ich erkläre auch gleich, warum. Also, Zhaozhou ist eine Stadt mit, wenn man jetzt rein so dieses Kerngebiet nimmt, mit circa 1,5 Milliarden Menschen. Also, ich habe gedacht, eigentlich weniger, aber offiziell ist es dann doch schon wieder relativ viel. Wenn ich die urbane Gegend nehme, deutlich mehr. Das ist ganz oft so, aber man merkt das nicht. Also, die Stadt ist relativ leer an sich. Relativ leer ist auch falsch. Aber es ist nicht irgendwie so gedrungen oder so, wie man sich vorstellt. Bei 1,5 Millionen logischerweise. Erik, Mann, ist ja noch früh morgens. Also, das schneiden wir auch nicht raus. 1,5 Millionen leben dort logischerweise. Ja, also, China hat ja insgesamt nur 1,4 Milliarden. So. Aber warum ist das jetzt so interessant? Warum habe ich es besucht? Also erstmal ist es eine schöne, schöne alte Stadt, die man sich anschauen kann. So eine alte Brücke mit einer, die dann in der Mitte sozusagen unterbrochen ist und dann eine eine Floating Bridge, wo einfach so Boote an die Brücke ergänzen. Also sieht man, wie die es früher gemacht haben. Die haben da wirklich nur die Brücken so im Ansatz gebaut und dann in der Mitte hatte man Boote, das ist über die Boote quasi drüber, damit halt eben noch die Schiffe da lang fahren können. Und bekannt ist eigentlich Jeju vor allem für eins, und das ist Essen. Und das Essen dort, um es kurz zu machen, ist ja jetzt kein Travel-Podcast, aber naja, heute schon, ist sehr, sehr, sehr lecker. Es ist sehr viel Seafood, sehr viel Sachen, die man in anderen Teilen von Asien wiederfindet. Die kommen alle hier aus dieser kleinen Stadt. Zum Beispiel Oyster-Omelettes, also dass man mit Austern sozusagen Omelettes und so weiter macht. Das ist was, was du zum Beispiel in Bangkok, in Chinatown, wer das schon mal war, der wird das schon mal gesehen haben. Das kommt alles hierher. Und ich habe viel in Singapur, Malaysia und so weiter, Bangkok auch gelebt. Und ganz, ganz viele Leute dort sind auch aus Jeju. Im Englischen spricht man auch von Tuai Chu. Ich schreibe die Namen in die Beschreibung, wen das interessiert, dass ihr das auch mal seht oder gegebenenfalls selbst googeln könnt. Und das ist eben eine Volksgruppe, die hier aus dieser Gegend kommt, ursprünglich auch, ich sag mal, durch China gewandert ist und sich dann hier niedergelassen hat. Eher Leute, die sehr nah am Meer, also auch sozusagen mental sind, Fischerleute, deshalb auch eben auch das Essen. Und die haben in Südostasien, die sind dann später, wie viele Chinesen, eben nach Südostasien gekommen und haben dort sozusagen ein besseres Leben gesucht. Noch viele vor der Kulturrevolution, weil China einfach wirklich hier bettelarm war und nicht viele Chancen hatte, ja auch immer wieder in, ja was heißt, keine Bürgerkriege nur, aber auch einfach in sehr viel Konflikte lokal verstrickt waren. Viele Leute haben eben dann ihr Lebensstück woanders gesucht, aber dort eine Kultur mitgenommen sozusagen. Und das ist auch interessant, insgesamt sagt man, dass es in Jeju oder in dieser Gegend Jiaoshan, muss man sagen, also Jeju ist ja die Stadt und diese Gegend, wo diese Trade Shoes leben in China, dass dort 14 Millionen Menschen leben und nochmal 5 Millionen im Ausland. Und davon eben viele in Thailand, in Kambodscha, Malaysia, Singapur, aber natürlich auch Übersee. Und das war schon interessant, weil das war so ein Moment, wo mich so ein bisschen die Vergangenheit eingeholt hat, wo man so viele Sachen gesehen hat, die man schon mal gesehen hat, aber ein bisschen anders, weil die Sachen verändern sich ja auch, die Kulturen und so weiter. Und dass man sozusagen zur Wiege des Ganzen zurückkehrt. Also es war schon auch ein bisschen, was heißt emotional, ich will nicht übertreiben, aber es war schon wirklich interessant, das so zu sehen, wo das dann herkommt. Und auch die Menschen sprechen ja dort einen eigenen Dialekt. Der ist sehr nah am Hokkien dran. Ich will euch jetzt nicht zu sehr verwirren. Hokkien ist eben ein Dialekt, der aus Fujian kommt, der sehr viel in Singapur gesprochen wird oder in Penang, in Malaysia. Und diese Sprache hier, dieses Jiaozhuohua, wie man das nennt, Tuai Chu im Englischen, ist da sehr, sehr nah dran. Die Leute sind auch sehr, sehr stolz darauf. Die sagen auch, also die Chinesen, andere Chinesen verstehen sie gar nicht. Ich werde auf jeden Fall auch mal eine Folge zu machen, ein bisschen zu den Sprachen. Ich glaube, das erklärt auch einiges über China. Und einige haben sogar so ein bisschen gewitzt und gesagt, oh, dein Chinesisch, also auf mich bezogen, ist besser als unser Hochchinesisch, weil viele von denen, die können zwar natürlich Mandarin, aber tatsächlich einige nicht besonders gut, weil sie normalerweise nicht müssen. Aber es ist mittlerweile schon auch ein kleiner Hotspot für Touristen. Und das heißt natürlich, es sollten die ein bisschen Mandarin können, aber sie sprechen ihr Jiaozhuohua normalerweise. Das lernen sie. Zumindest ist es so, die jetzige Generation, also wer dort in meinem Alter ist, der spricht Jiaozhuohua und Mandarin kommt dann als zweites. Ich habe mich mal dort in einem Restaurant auch unterhalten, weil die Mutter hat mit ihrem Kind Mandarin gesprochen. Ich habe das verstanden und die hat gesagt, ja, du musst auch bald Englisch lernen zu ihrem Kind. Und habe dann gefragt, naja, wie ist das heute? Was lernen die Kinder denn zuerst? Und da ist es tatsächlich so, dass die heute von den Eltern eigentlich relativ stark eingetrichtert bekommen, dass sie Mandarin lernen. Also die Eltern sprechen oft untereinander natürlich den Dialekt. Das heißt, die Kinder können das schon so ein bisschen verstehen und mitbekommen. Aber man versucht eben ganz stark, das Mandarin den Kindern beizubringen. Und das liegt einfach daran, dass du halt in der Schule gute Leistung bringen musst und möglichst gut in Mandarin sein musst. Und da ist natürlich der lokale Dialekt ein bisschen hinderlich. Hat sicherlich auch Nachteile. Wie gesagt, da gehe ich vielleicht nochmal drauf ein in einer separaten Folge über die Sprachen. Und war ganz interessant. Ich muss auch sagen, wenn man jetzt in so eine Stadt da natürlich kommt trotzdem, die übrigens absolut frei von Ausländern war. Ich habe keinen einzigen in den 2 Tagen gesehen, keinen einzigen Ausländer. Das müsst ihr euch vorstellen, da sind schon in der Altstadt sind viele Touristen, viele Chinesen. Ja, also da ist schon was los. Ich habe keinen einzigen gesehen. Und die Leute haben auch gesagt, ganz, ganz wenige. Es gibt ein paar Leute, die dort wohnen, die auch dort, also Ausländer, die dort Lehrkräfte meistens sind, aber auch das ist ganz wenig. Aber war schon ein bisschen erschreckend, weil es eigentlich ein toller Ort ist. Und ich hätte gedacht, da ist zumindest ein paar See. Gar nicht. Aber was ich interessant fand auch, so ökonomisch, wenn man mal in so eine Stadt kommt, ich war selten in solchen Städten, die ja schon ein bisschen größer sind. Also jetzt kein Provinzkaff mehr, wie jetzt irgendwo, wenn ich mal wandern war, irgendwo in Yunnan, wo ich in irgendeinem Dorf bin. Sondern es ist ja schon eine Stadt, aber die natürlich ansatzweise so entwickelt ist, wie jetzt Guangzhou oder Shenzhen. Und da merkt man auch eigentlich, wie viel Potenzial hier in China noch ist. Und ich habe mal einen einfachen Trick gemacht und habe einfach mal bei Maps eingegeben, also bei dem chinesischen Maps, Luckin Coffee und Starbucks. Das sind ja die Kaffeeketten. Und hier zum Beispiel in Guangzhou habe ich eine unfassbare Dichte. Also wenn ich hier bei mir in Guangzhou das eingebe, habe ich in unmittelbarer Umgebung, Luckin Coffee ist ja die lokale Kaffeekette, habe ich 8 Luckin Coffees, die ich alle sagen mal erreichen könnte zu Fuß. Wäre jetzt kein Riesending. Und dort hatte ich irgendwie 2 oder 3. Oder, ja, bei Luckin Coffee waren es, glaube ich, 3 und dann 1 Starbucks. Und da sieht man so ein bisschen das Potenzial. Oder auch, also für diese Firmen, und natürlich kann ich das auf andere Sektoren ableiten. Und dasselbe gilt auch für die E-Autos. Plötzlich war es wieder ein bisschen lauter. Plötzlich habe ich so geguckt, okay, hier fahren noch einige Verbrenner rum. Aber auch mittlerweile relativ viel E-Autos, das ist schon gesehen. Aber es war anders als jetzt hier. Hier in Guangzhou gefühlt sind eigentlich nur noch E-Autos unterwegs. Aber da merkt man so ein bisschen, dass natürlich China da ein unfassbares Potenzial hat. Das heißt nicht automatisch, dass diese Städte das alle ausreizen können. Aber momentan sieht man natürlich, das Potenzial ist da. Die Firmen gehen auch dahin. Auch Firmen wie Alibaba setzt natürlich dadurch, dass der E-Commerce vor allem in diesen Städten noch stärker wächst. Ja, hier in den entwickelten Regionen ist es natürlich begrenzt. Da kannst du nicht jedes Jahr 20-30% im E-Commerce mehr wachsen. Das funktioniert nicht. Die Zeiten sind vorbei. Aber in solchen Gegenden, die aber auch jetzt nicht bettelarm sind und die natürlich sich auch entwickeln, wo die Kaufkraft steigt, da habe ich in China noch sehr, sehr viel Potenzial. Und das ist auch interessant zu beobachten, wenn man da mal hinkommt. Sicherlich auch ein Grund, warum ich hier in China investiere, weil man das oft unterschätzt. Man kommt hier nur her und denkt eigentlich, da ist doch der Deckel schon drauf. Auf keinen Fall. Also landesweit habe ich natürlich unfassbare Möglichkeiten. Nur muss China natürlich auch schauen, dass sie das sozusagen auch erreichen. Es ist kein Selbstläufer. Ja, also das ist auch ganz interessant gewesen, das so ein bisschen zu beobachten. Ja, 2 ganz interessante Orte, Xiamen und Zhaozhou. Und habe das sehr, sehr genossen, mal rauszukommen, kopffrei, wenig PC benutzt und einfach mich gut unterhalten mit verschiedenen Leuten, viel gesehen, aufgeschnappt und bin dann am Sonntagabend zurückgekommen nach Guangzhou. Und ja, vielleicht noch eine Sache, ich glaube, es wird ein relativ langer Podcast heute. Eine Sache noch, wer es nicht mitbekommen hat, weil es passt gerade thematisch so gut. China hat die visumsfreie Einreise für unter anderem Deutschland verlängert bis Ende 2025. Ich setze das immer dazu, das hier ist keine Werbung. Ich werde hier von niemandem bezahlt, irgendwie dafür China hier anzupreisen. Aber das ist so ein bisschen untergegangen. Das hat Xi im Rahmen seiner Europareise mehr oder weniger so beiläufig rausposaunt. Man hat ja momentan eine visumsfreie Einreise in China von vielen Ländern in Europa und dann in Deutschland für 15 Tage. Also ihr müsst da gar nichts machen. Könnt einfach nur euer Ticket buchen, nach China kommen. Und das hat man nochmal bis Ende 2025 verlängert. Also für Leute, die mich mal besuchen wollen oder die nach China wollen, das ist wirklich eine tolle Gelegenheit. Ich weiß nicht, ob es dauerhaft so geben wird. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie jetzt nochmal direkt verlängern. Haben sie aber. Und ist sehr, sehr toll für Leute, die mal vorbeikommen wollen. Möglicherweise auch für mich mal interessant, wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine Zeit lang kein Visum hätte oder so, weil man es natürlich auch für geschäftliche Sachen nutzen kann. Das ist ja nicht auch der Hauptbeweggrund, ist jetzt nicht unbedingt hier den Tourismus mit Ausländern zu fluten, wobei die Zahlen schon auch gut sind. Also man sieht schon, dass es deutliche Anstiege jetzt gibt, Leute, die sich halt hier dann China doch mal anschauen wollen. Und ja, sehr, sehr positiv. Also ich hoffe, dass das aufrechterhalten wird und auch wir vielleicht ein paar Zugeständnisse machen, denn wir sind da vergleichsweise sehr, sehr restriktiv. Wäre auf jeden Fall wünschenswert und sicherlich auch eine nette Geste. Ja, das war's für heute. Du weißt Bescheid. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne oder like ihn oder lass ein Abo da in deiner Podcast-App. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Bis dann, mach's gut. Ciao. Hui. Ciao.